Dieser Prozess von einer guten Methode zu finden für effektiv sein in seiner Übezeit, man braucht wirklich viel Zeit. Wenn man so motiviert und eine Leidenschaft hat, das ist verbunden für mich, dann man wird alles machen.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist Vincent Dubois. Vincent Dubois ist Titularorganist in Notre-Dame de Paris und Professor für Orgel in Saarbrücken. Er gehört damit zu nur 3 Personen auf der Welt, die in dieser historischen Kirche die Orgel spielen dürfen. Übrigens wurde diese gerade am Sonntag nach 5 Jahren Restaurierung wieder feierlich eröffnet. Auch sonst gehört Vincent Dubois zu einem der bedeutendsten Organisten weltweit. Mit ihm hatte ich meinen ersten Alles-Gesagt-Podcast-Moment. In seinem sehr straffen Terminkalender haben wir uns zwischen 2 Unterrichtsstunden zum Essen verabredet und man kann im Hintergrund noch das ein oder andere Restaurantgeräusch erahnen. Seine Leidenschaft für das Instrument war dabei aber allzeit spürbar. Die Folge war aber nicht nur aufgrund unseres Ortes ungewöhnlich, sondern auch, weil Vincent Dubois von einer ganz anderen Herangehensweise an das Thema Üben berichtet hat. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von Ein Song reicht. Ein Song reicht ist ein Newsletter, der, wie der Name schon vermuten lässt, dir genau einen neuen Song jeden Tag vorstellt. Kuratiert wird das Ganze von SchauspielerInnen und Schauspielern, SportlerInnen, JournalistInnen, PolitikerInnen oder anderen MusikerInnen. Und auch ich darf am 19. Dezember einen Song präsentieren. Einzige Bedingung? Der vorgestellte Artist muss in Deutschland leben. Damit wollen die beiden Gründer, Martin und Fabian, die heimische Musiklandschaft supporten. Ich finde die Idee super und bin schon seit einer ganzen Weile abonniert. Ich kann euch also versprechen, dass ihr darüber viele neue Artists und coole Songs kennenlernen werdet. Zumindest ich kannte viele der KünstlerInnen vorher noch nicht. Wie ihr euch anmelden könnt, verrät euch Martin jetzt persönlich.
Die Anmeldung ist super easy, geht ganz einfach und kostenlos auf einsongreicht.de.
Alle Infos gibt's natürlich auch in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständigen Sie folgenden Satz. Üben heißt für Sie?
Üben heißt für mich, etwas Sport zu machen. Wir sind sportiv, ich denke, weil es ist halbes Physik, halbes Intellektual, was wir machen.
Gibt es eine Musik, die bei Ihnen gerade in Dauerschleife läuft, also in Endlosschleife, immer am Wiederholen sich ist?
Ich habe diese, ich weiß nicht auf Deutsch, Etikett, dass ich bin eine Symphonique, Romantique, Repertoire, Literatur, Organist. Aha. Aber ich spiele alles, hein, von 17. Jahrhundert bis jetzt, 16. Jahrhundert auch. Ich bin nicht spezialisiert wie ein paar Kollegen in Barock oder Altmusik, würde ich sagen, aber ich spiele allen Musik und mein ADN ist mehr wirklich in der Tradition der französischen Symphonik und Romantik Orgel und auch moderne Orgel. So, weil ich war Organist in Kathedrale von Saint-Brieuc in Bretagne, wo ich meine Heimat. Und es gibt dort 2 wunderbare Cavaillé-Coll-Organ von Romantik-Periode. Zeit und dann in Soissons Kathedrale, der ist ein neoklassisches Instrument und jetzt in Notre-Dame, der ist auch, es gibt viel alte Material dort, aber auch viel moderne Material. So, das ist, ich bin gewohnt mit 19. und 20. Instrumenten zu spielen.
Aber gibt es denn eine CD, einen Künstler oder Künstlerin, wo Sie sagen würden, der hat Sie auf Ihr Spiel sehr stark geprägt? So eine Art Vorbild?
Ja. Ich würde sagen, es gibt zwei. Die erste war von Rachmaninoff. Die Klavierkonzerte 2. Wenn ich war ein Jung, Baby, nicht Baby, aber ich war 5, 6, 7 Jahre alt. Und meine Mutter hat viel diese Aufnahme gehört und ich war da und das hat mir geprägt. Und auch eine zweite Aufnahme war von Pierre Cochereau, der war Organist in Notre-Dame in Paris bis 84, Entschuldigung. Er war ein Vorgänger und er hat mir auch viel geprägt mit seinen Improvisationen. Mhm. Er ist ein toller, begabt Improvisator und er hat vielen Organisten in der Welt geprägt.
Um vielleicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die Sie noch nicht so gut kennen, ein bisschen vorzustellen, habe ich mir ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt. Und Sie haben einen Joker, das heißt, bei einer Frage dürfen Sie sagen, okay, weiß ich nicht weiter. Bei allen anderen bin ich sehr gespannt, was Sie antworten werden.
Okay.
Deutschland oder Frankreich?
Biden.
Ist das schon der Joker?
Für mich das total. Wissen Sie, ich wohne im Alsace. Alsace ist der absolute Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich. Alles dort. Von die beiden Ländern, die sind die reichsten Sachen.
Ja,
das so. Und meine Mutterfamilie ist von Österreich.
Ah, okay. Dann, dann müssen Sie so antworten,
aber
auf jeden Fall.
Ja. Anderen Generationen, genau. Deswegen, ich spreche so schlecht Deutsch. Aber, aber ja, für mich Deutschland und Frankreich sehr wichtig.
Okay. Aufstehen oder Snooze?
Ja, Snooze.
Also Sie sind keine Person, die morgens übt?
Nein. Normalerweise übe am Ende des Vormittags.
Okay.
Ich anfange, wenn ich bin in gut Form zu üben, ja. Aber früh Vormittag nicht.
Improvisation oder Komposition?
Improvisation.
Wenig und viel oder oft und kurz?
Es kommt darauf an. Joker.
Cavaillé-Coll oder Puget-Orgel?
Ja, Cavaillé.
Das ist eine witzige Anekdote. Ich komme ab, erzähl, ich bin aus Mainz. Und in dem Ort, wo ich wohne, Mainz-Bretzenheim, das kennen Sie wahrscheinlich, das ist die einzige Cavaillé-Coll-Orgel in Deutschland, habe ich in der Recherche.
Ich kenne nicht. Das ist eine Entdeckung?
Ja, ich wusste es auch nicht. Also bei mir 2 Straßen weg, wo ich zu Hause wohne,
okay,
steht in der Kirche eine Cavaillé-Coll-Orgel.
Ich wusste nicht das.
Ich wusste auch nicht, aber okay, ich habe es beim Recherchieren rausgefunden.
Schön.
Ich werde das mal besichtigen gehen auf jeden Fall
ja,
und mir das anhören.
Sehr gerne, ja.
Genau. Unterrichten oder selbst Konzerte spielen?
Biden ist Leidenschaft.
Dritter Joker.
Also dritter Joker.
Große Kathedrale oder kleine Kirche?
Ja, große Kathedrale.
Sie sind ja seit 2016 einer von 3 Titularorganisten in Notre-Dame de Paris. Wie wird man das? Also wie wird man Organist in Notre-Dame?
Das war ein riesiger Wettbewerb zu machen. 4 Tage im Total plus eine Wochenende von Messen zu spielen. Das war das Finalrund. Und die erste Runde war mit Improvisation, Literatur, Begleitung, Transponierung etc.
Jetzt wird ja am 8.12., am 8. Dezember die Kathedrale wieder eröffnet. Und ich habe gelesen, dass einen Tag vorher alle Organisten die Kirchenorgel wieder einweihen werden. Das heißt, freuen Sie sich schon wieder dann darauf, endlich spielen zu dürfen? Also sind Sie am 8.12. auch in Paris?
Ja, genau. Ich habe schon gespielt in der Kathedrale. Das war 2 Wochen vorher. Und probiert die Orgel. Die war in seinem originellen Zustand. Und sehr, sehr gut renoviert, wie es war vorher. Keine schlechte Überraschung, sondern eine wunderbare Überraschung. Und am 7. wir machen die Einweihung der Orgel mit den Kollegen. Allen wir werden da sein. Und ich freue mich sehr.
Ja, sehr schön. Die letzte Frage. Bach oder Ravel?
Ha! 4. Joker. Ich liebe die beiden. Aber vielleicht Ravel.
Okay. Dann sind wir quasi ja schon mitten im Thema jetzt. Wenn Sie so auf Ihren Übetag zurückschauen, so ein bisschen, Sie haben ja gesagt, Sie starten am späten Vormittag mit dem Üben. Womit geht es denn immer los? Womit startet Ihre Routine?
Es gibt nie Routine. Ich würde sagen, ich direkt übe die Stücke, die ich muss in der nächsten Konzerten spielen. Mhm. Wenn, würde ich sagen, eine Gewohnheit ist, dass ich in Priorität anfange meine Probe mit den Stücken, die ich kenne weniger als die anderen oder kenne nicht, so für Blatt lesen zum Beispiel. Und zum Beispiel nächstes Jahr soll ich diese Präludium von Buxtehude in Fismol spielen, habe ich nicht das gespielt, so jetzt meine Überzeiten, ich anfange mit Buxtehude. Weil am Anfang meine Überzeit bin ich der am Maximum konzentriert und wie jeden Leuten, allen. Und dann, ich profitiere von dieser Konzentration für die neuen Stücke zu lernen.
Das heißt, Sie fangen wirklich direkt an, es gibt keinen Warm-up?
Nein. Mit meinen Fingern. Ich mache Muskeln, warmen, aber ohne Klavier. Und auch meine Füße. So, ich mache Übungen, aber Physikübungen für die Muskeln zu warmen und stark zu machen.
Wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt, dann habt ihr euch sicher auch gedacht, dass diese Herangehensweise so noch nicht vorkam. Ein fast kalter Einstieg in das schwere Material. Tatsächlich ist ein solcher Übereinstieg eher für bereits erfahrene Spieler ratsam. Bei weniger erfahrenen Musikerinnen und Musikern empfiehlt es sich, mit Übungen zu starten, die man schon etwas besser kann, damit man auch die Verhaltensmuster wiederholt, die schon gut laufen. So lernt der Körper mehr richtige als ungünstige Bewegungsmuster. Aber mal schauen, wie Vincent Dubois' Routine weitergeht. Ich weiß nicht, ob Sie Nick Bertsch kennen, ein Pianist aus der Schweiz, aus Zürich.
Nein. No.
Ich durfte ihn letztes interviewen im Oktober war ich bei ihm gewesen und was ich da sehr faszinierend fand, dass er sehr schön sein Üben in so ein Reduzieren eingeteilt hat. Also er hat quasi jede Aufgabe in verschiedene Unteraufgaben und Teilbereiche untergliedert, also quasi wie so ein schrittweises Sezieren dieser großen Aufgabe. Wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich den Eindruck, dass Sie wirklich dann von das Stück auflegen, Buxtehude in dem Fall, und Sie fangen links oben an zu spielen und arbeiten sich quasi dann so taktweise eigentlich vor, oder?
Direkt. Ich
spiele, genau, das meine ich.
Yeah. Ja. Man muss die ganze Musik, Klangrede unter die Finger, wie früh, wie schnell wie möglich zu kriegen, weil es ist zuerst Physikbewegungen und gleichzeitig der Gedanke, der funktioniert mit den Bewegungen. Aber man muss sofort die ganzen Bewegungen langsamer machen, aber alles zusammen. Mhm. Das ist, ich denke, nicht nützlich, das gibt nichts, rechts Hand zu machen, dann links Hand, dann Pedal. Nein, alles zusammen. Mhm. Wir verlieren nicht so viel Zeit, wenn man diesen Weg übt.
Ja. Sie hatten jetzt vorher gesagt, auf die erste Frage, dass Üben für Sie Sport ist.
Ja.
Und jetzt haben Sie ja nur ganz kurz beschrieben, dass Sie so ein paar kleine Aufwärmübungen mit den Händen machen.
Ja.
Also inwiefern ist dann so Fitness und Ausdauer für Sie beim Üben relevant?
Wenn ich sage Sport, das heißt, wenn es gibt, wissen Sie, Passagen, Stellen in den Stücken, die sind schwer. Mhm. Man muss wirklich darüber konzentrieren und Aufmerksamkeit haben. Mhm. Das heißt, die Platzierung der Bewegungen, der Weg, man platziert die Beine, die Hände zusammen, etc. Also das ist, ja, Sport ist vielleicht ein bisschen zu stark, aber das ist Physik auf jeden Fall.
Ja. Würden Sie sagen, dass, wenn Sie jetzt so zurückblicken auf Ihre musikalische Laufbahn, dass sich Üben in dem Fall dann mal schon mal geändert hat? Also üben Sie immer schon genau auf diese Art und Weise oder gab es da mal Zeiten, wo Sie gemerkt haben, okay, so wie ich jetzt aktuell übe, das macht keinen Sinn, ich muss das ändern und dann haben Sie so angefangen zu üben, wie Sie jetzt üben?
Na, ich muss sagen, dass dieser Prozess von ein gutes Method zu finden für effektiv sein in seiner Übezeit, man braucht wirklich viel Zeit, das zu finden. Und ich kann sagen jetzt, dass ich habe gefunden, wirklich das Method, die für mich funktioniert, aber nicht so lange Zeit vorher. 5, 6 Jahre. Vorher, ich war ein bisschen, ja, ich gehe, ich spiele. Ja, wenn es gibt falsche Sachen, ich spielte nicht so langsam. Ich war nicht so konzentriert oder fokussiert im Problem. Sie kennen wahrscheinlich diesen Satz von David Oistrakh, der sagte, dass die Begabung ist wirklich, wirklich in der Methode von Üben. Das ist die Begabung. Die echte Begabung. Genau, man muss interpretieren und verstehen die Musik und phrasieren und inventiv sein, eine Vision zu geben zu der Stück. Aber das ist der Instinkt von jedem, also von jeder Person, jeden Leuten. Und das, was ich sage jetzt, ist von, wenn man ein Kind ist, das kommt schon, wenn man ein Kind ist. Und dann, das entwickelt sich. Aber dann, für gut spielen, das heißt für an der höchsten Niveau in der professionellen Bühne zu gehen, ist es auch mit Sauberkeit und sehr gemütlich sein mit seinem Instrument. Und dann ist es das Method von Üben, der richtig wichtigste Sache. Und ja, und deswegen, ich bin total mit Oistrakh einverstanden und auch mit Itzhak Perlman, anderer Geiger, der sagte, der langsame Üben, weg von Üben, ist der wichtigste. Der Kopf ist wie eine Eponge.
Schwamm.
Und das heißt, mehr langsam man übt, mehr der Schwamm integriert die Sachen. Aber das ist lang. Das ist nicht in 2 Tage oder 3 Tage. Das ist ein langer Prozess für jeden Stück. Manchmal, wir können ein Stück sehr schnell spielen, weil es ist nicht so kompliziert, okay, die Noten. Aber für wirklich die Abstand zu haben mit dem Text, das heißt, wirklich eine Geschichte zu erzählen, wenn man spielt, das ist nicht in 2 Tage. Ja.
Aber was hat Ihnen geholfen dabei, diese Umstellung zu machen? Also wie kam es dazu, dass Sie vor, wir haben gesagt, 5 Jahren ungefähr diesen Aha-Moment hatten und das geschafft haben, Ihr Üben da so?
Das war, ich würde sagen, Konzert, nach Proben von Konzerten, nach Proben von Konzerten. Und dann habe ich wirklich erfahren, dass man muss unbedingt sehr langsam üben und gleichzeitig der Platzierung jeder Bewegung vorbereiten, schnell in ein langsames Tempo.
Was meinen Sie damit?
Also, vorbereiten die Bewegung von einer Tastatur zu der nächsten Tastatur sehr schnell. In einem langsamen Tempo insgesamt.
Ah, okay, ja, ich weiß, was ich meine. Also ballistische Genauigkeit, wenn man so möchte,
ja.
Aber quasi in einem sehr langsamen Tempo im Prinzip.
Manchmal, wissen Sie, das habe ich entdeckt, ist, dass manchmal glaubt oder denkt, dass er ist gut platziert auf die Tastaturen. Und das war so für mich. Und ich habe auch langsam geübt. Aber ich habe nicht bemerkt, dass ich war nicht komplett gut platziert. Und wenn man dann ein sehr schweres Stück a tempo spielt, wenn es gibt eine kleine Unterschiede mit der Platzierung, wenn es ist nicht total präzise platziert, dann das kann schmutzig sein.
Ja, ich weiß, was Sie meinen. Aber vielleicht dann nochmal ganz kurz zum Anfang, wo Sie gesagt haben, Ihr Üben startet dann mit einem Stück. Wir haben es Buxtehude vorhin als Beispiel gehabt, genau. Kann man sich Ihr Üben dann vorstellen, dass Sie immer quasi alles üben? Also wenn Sie sagen, Sie haben dann ein Stück, was Sie dann üben, dann üben Sie das ganze Stück oder gehen Sie dann trotzdem, also gibt es, die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, ob es bestimmte Bausteine in Ihrem Üben gibt, die Sie immer machen oder welche, von denen Sie sagen, das mache ich, das übe ich nicht jeden Tag, das reicht einmal die Woche oder?
Ja, genau. Wenn man liest das Stück 1, 2, 3, 4 Mal, dann man danach weiß, wo sind die Schwierigkeiten und dann man bemerkt, dass hier ich muss mehr üben und hier auch mehr. Und dann, das ist mehr effektiv zu direkt fokussieren nach 2, 3 Wochen, zum Beispiel mit dieser Buxtehude, nach 3, 2 Wochen werde ich an der Orgel kommen und direkt hier üben. Oder, aber nicht von Anfang wieder üben. Nein, das ist nicht effektiv dann. Man verliert Zeit.
Ja. Wenn wir jetzt vielleicht wegkommen von dem Arbeiten an einem ganz konkreten Stück und uns anschauen, wie Sie improvisieren, dann wird das ja wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Ich habe ein Interview von Ihnen gelesen mit der Neuen Musikzeitung, wo Sie letztes Jahr gesprochen haben. Da haben Sie gesagt, dass Improvisation ja auch ein Verinnerlichen von Stilen und Vokabular ist. Wir im Jazz machen das mit Transkriptionen. Jetzt ist ja in der klassischen Musik Improvisation überhaupt gar nicht mehr so verbreitet, in der Kirchenmusik ja schon noch so ein bisschen. Also wie geht man als Organist, als Kirchenmusiker an Improvisation heran? Also wie erlernt man da Improvisation?
Improvisation für mich ist es ein bisschen wie Komposition, aber am Moment. Das heißt, man muss zuerst der Lust hast zu improvisieren oder zu erfinden etwas. Das heißt, normalerweise, das kommt, wenn man ein Kind ist oder jung, dann progressiv, man, genau wie früher, wie in der Jahrhundert vorher, die ganzen Komponisten waren beeinflusst mit einem anderen. Das heißt, von die Vorgänger, etc. Und meine Erfahrung ist, ich war sehr beeinflusst bei Pierre Cochereau, der war Organist in Notre-Dame, Improvisateur, bei Ravel, bei Dutilleux, bei Messiaen, bei vielen Komponisten, die ich liebte, wenn ich war jung. Und dass ich habe viel Musik gehört und im Klavier auch gespielt. Und das ist eine Mischung. Das ist zuerst eine musikalische Kultur, breite Kultur zu haben, das heißt, vielen Stücken in ihren Kopf zu speichern, aber eine Leidenschaft zu haben mit dieser Musik. Wenn man keine Leidenschaft hat, man wird nicht speichern, nichts. Mhm. Ja. Dann ist es versuchen zu reproduzieren etwas, und dann seinen eigenen Weg gleichzeitig zu finden. Kompliziert zu sagen, wie kann man das erreichen, sein eigenes Weg. Aber ja, das ist für mich eine Mischung von Vokabularen, das man hat gehört, eine Mischung von Selbsterfahrung, dass man erfährt sein eigenes Vokabular auch manchmal. Das klingt gut, das klingt schön. Ja, ich behalte das. Ich speichere das. Dann ich transponiere das, weil für mich das ist schön, das ist gut zu hören und ich mag das. Okay, dann, das ist vielen Zutaten.
Das ist ja am Ende so ein bisschen wie im Jazz, das Transkribieren. Wir hören uns Solos an von Leuten, die wir gern mögen, schreiben das auf oder merken uns das, transponieren, das sind alle Tonarten und es kommt quasi in den
Das Gleiche.
Ja. Das ist das Gleiche. Ja. Jetzt, vielleicht, wenn man es mal ganz konkret macht, es gibt ja trotzdem auch Regeln in der Improvisation, im Jazz wahrscheinlich genauso wie in der Kirchenmusik. Und wir haben jetzt zum Beispiel so ein F-Dorisch, wir wollen improvisieren in F-Dorisch beispielsweise. Wenn Sie das jetzt so als von mir hören, haben Sie da sofort einen Klang im Kopf? Denken Sie in Repertoire? Denken Sie da in Vokabular oder in Stilen? Denken Sie in so Upper Structures? Ich weiß nicht, ob man da in der Kirchenmusik das ähnlich bezeichnet, sowas. Also wenn Sie jetzt so F-Dorisch hören als Stichwort, was geht denn in Ihrem Kopf vor, wenn Sie darüber improvisieren müssten?
Was ich habe im Kopf, zum Beispiel, wenn ich muss in F-Dorisch improvisieren, ist die Harmonien, die gehören zu diesem Mod, die ich habe schon probiert, diese dorische Mod oder phrygische Mod oder mixolydisch etc. Zum Beispiel in der Musik von Ravel gibt es überall. Und die Akkordenverwandtschaften, das Ravel hat gemacht in diesem Moden, sind für mich wunderbar Beispiele. Und diesen Akkordenverwandtschaften von Ravel zum Beispiel oder von Debussy auch, habe ich das für mich in mein Vokabular integriert. Manchmal in ein bisschen anderes Positionen, Umkehrung oder, aber das ist in meinem Vokabular. Und wenn ich erkläre in einer Improvisationsklasse, man kann improvisieren in Moden in diese Weg, meinen Beispielen kommen von generell von Ravel, Debussy und auch von meiner Küche auch selbst, aber ich war sehr inspiriert von diesen Komponisten für diesen Moden zum Beispiel. Aber Durufle auch hat viel das genutzt und Durufle war sehr beeinflusst bei Fauré. Der hat auch sehr modal geschrieben. So, das ist Einflüssen und Erkenntnis, die Prozesse von alors, Vokabular, das heißt Harmonie und Kompositionverfahrens. Das heißt, wie man ein Element, ein Motiv, eine Phrase entwickeln, für ein Stück zu bauen. Das ist sehr wichtig, das heißt Analyse von der Musik, das ist Kultur von der Musik und Analyse von der Musik auch zu machen. Das heißt, wie Beethoven hat gebaut, generell mit welchen Kompositionsverfahren hat er gekomponiert seinen Sonaten oder diese Allegro von Sonata. Das ist ganz klar, es gibt viele Zutaten, der hat genutzt, dass nach ihm vielen Komponisten haben weiteren genutzt. Ja, Brahms, dann Wagner, dann Dutilleux, Messiaen auch. Ja. Und der Werk, er hat behandelt der musikalischen Zeit auch, ist etwas total Besonderes. Diese lang dauern manchmal, lang Atem, etc. Das ist ein bisschen Präkursor von Romantismus. Enfin, das ist romantik, ja genau. Aber das ist allen Prozessen, dass man kann kriegen in seine eigene Vokabular, eigene Improvisationen, um strukturieren die Improvisation und auch für Ideen zu haben.
Das heißt, so, es sind wirklich so Schubladen, die Sie aufziehen können. Ich durfte ja vorher ganz kurz so Ihnen dazu genau. Hören. Ich weiß nicht, Sie haben wahrscheinlich ja vorher ein Stück geschrieben, aber trotzdem gab es ja so eine kleine Umspielung auf der letzten Tonika in dem Stück, was Sie vorher gespielt haben in der Kirche. Da gab es ja so eine kleine, Sie haben ja so, also wie im Jazz würden sagen, Modal Interchange, so sowas gehabt. Das heißt, Sie wissen quasi um so Akkordverwandtschaften und Sie wissen quasi in Dorisch gibt es die und die Akkordverbindungen und können quasi diese Schubladen entsprechend bedienen. Und dann ist es quasi so, wohin führt es mich, ist einfach quasi so, Sie gehen quasi so wie so ein Pfad einmal durch im Kopf, so wenn Sie so
das
so.
Absolut, das ist die Zutaten. Aha. Und gleichzeitig sollen Sie etwas kohärent mit einer Einheit machen. So, das ist die Zutaten und gleichzeitig mit eine Richtung in ihre Improvisation zu haben. Es kann nicht sein nur Akkordenverwandtschaft oder etc., aber es soll strukturiert sein. Ich weiß nicht, zum Beispiel anfangen mit einer Dominant-Pedal und diese Dominant-Pedal wird später kommen auf eine andere Tonne, aber ich werde nutzen die gleichen Zutaten, die ich habe genutzt am Anfang der Improvisation, ein bisschen danach und wieder danach in der vierten Stufe zum Beispiel, Subdominant etc. So, das strukturiert die Impro. Mhm. Ja. Und auch, das ist eine Tradition in Frankreich, zu improvisieren auf eine Melodie.
Okay.
Das war, was wir machen immer für ein Konzert. Man gibt eine Melodie am letzten Moment und man muss improvisieren darauf. Und diese Melodie wird strukturieren auch die Impro. Mhm. Dann, und generell, die Leute erkennen sofort die Melodie, dass der Mann oder die Frau hat gegeben, weil es ist ein sehr bekanntes Lied.
Also so ein bisschen so, sie beziehen sich auf irgendwas und haben dann quasi Werkzeuge an der Hand, mit ja. denen sie das quasi anreichern können.
Vielen Werkzeugen. Improvisieren einen Fug in der Stil von Bach, ja. Mhm. Das heißt, man muss absolut vielen Fugen schon gespielt haben und man muss absolut auch die Erkenntnis der Struktur der Fuge zu kriegen. Ja. Mhm.
Jetzt haben Sie in dem gleichen Interview auch noch einen spannenden zweiten Satz gesagt. Und zwar haben Sie da gesagt im Interview, dass Improvisation auch Kühnheit braucht. Also man darf wenig hinterfragen. Das setzt ja auch so ein gewisses Maß an Selbstvertrauen voraus. Ich finde aber gerade das zu entwickeln als vor allem junger Musiker, junger Student, wir hatten es gerade vorher schon von der Studienzeit auch, ist ja relativ schwierig, wenn man ja Selbstzweifel und all sowas, was im Studium so ein bisschen einhergeht da. Also wie entwickelt man da so ein Selbstvertrauen, so eine Kühnheit, wie Sie es beschrieben haben, dass man beim Improvisieren schon das Richtige macht?
Ich würde sagen, das kommt, ich denke, von der Charakter von jedem. Mhm. Auch wenn ich war jung, es kommt von der Persönlichkeit und die Erziehung. Zu Hause auch. Man muss wirklich gemütlich sein und ruhig sein, generell. Es ist für mich mehr eine Frage von Temperament.
Das heißt, das kann man nicht lernen dann?
Man kann lernen, vielleicht in Üben, aber viel, 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 viel. Aber für mich, ich frage nicht mich, was kann passieren, ich gehe.
Also Sie waren immer schon so? Sie hatten
ja,
nie, okay.
immer so. Aha. Ich habe keine Angst, boff, ich gehe. Und wer weiß, was wird passieren. Und dann, man lernt die Fehler von mhm. den Fehlern. Aber zuerst ist es keine Angst, kein Stress. Aber Arbeit. Mhm. Arbeit, das heißt... Suchen für Improvisation ist es suchen, suchen und suchen und forschen, forschen und forschen. Das heißt, Zeit kriegen mit dem Klavier, der Orgel und wirklich suchen. Das klingt gut, das klingt nicht gut, das klingt gut, das klingt nicht gut. Ich versuche eine Fuge zu machen, ich versuche eine Sonataform zu machen. Ja, hier, ja, okay, ich stoppe, das war nicht gut gemacht. Ich wiederhole hier, etc. Aber das ist Praxis, Praxis und Praxis. Mhm. Das ist nicht theoretisch. Was ist theoretisch, ist, wenn man analyse die Musik, genau, das ist theoretisch. Aber dann, wenn man improvisiert, man muss wirklich etwas machen mit seinen Fingern und Füßen regelmäßig. Mhm. Sonst keine Chance, weil der Kopf, wie sagt Perlmann, der Kopf braucht Zeit, wie ein Schwamm. Zu integrieren, die Begriffe. Ne?
Vielleicht habt ihr bemerkt, dass ich diese Antwort nicht einfach so stehen lassen möchte. Das Thema musikalisches Selbstbewusstsein als Improvisator habe ich schon mit ein paar meiner Gäste besprochen. Wenn euch eine ganz andere Meinung und Herangehensweise darüber interessiert, dann hört doch mal in die Folge mit Christian Papst. Im Interview hat er sich vor allem während seines Studiums als sehr selbstkritisch beschrieben und wie er es dennoch geschafft hat, musikalisch selbstbewusst zu werden, hat er mir dann im Podcast verraten. Aber also ich weiß nicht, also als Professor sind Sie ja hier auch mit Studierenden im Austausch immer. Gerade beim Improvisieren finde ich es ja sehr schwer, wenn man was macht und dann rumprobiert und feststellt, ah, das war gerade super gut. aber nicht mehr genau weiß, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Also haben Sie sich dann früher zum Beispiel aufgenommen oder haben Sie Werkzeuge genutzt, um quasi festzustellen, ah, okay, das da klang gut gerade oder das war nicht gut, das mache ich nicht mehr? Und also wie findet man das quasi so ein bisschen?
Es kommt darauf an, ich habe ja genau Unterricht gemacht mit Studierenden, die haben keine Ahnung mit Improvisation. Und dann, ich habe erklärt, ein paar Zutaten, zum Beispiel die Moden, wie es funktioniert, welche Akkordenverwandtschaft funktionieren. Und dann sollst du arbeiten, sollst du üben, diesen Moden. Und für nächste Woche, ich möchte das hören, zum Beispiel eine Reise durch zwei Moden, die sind transponiert dreimal, zum Beispiel. Und nächste Woche, ich möchte hören, eine Melodie mit einer Begleitung, aber eine Melodie, das wird sich entwickeln. Das heißt, es ist 8 Takten, dann sollen Sie diesen 8 Takten identifizieren, das Material. Was ist Charakteristik von dieser Melodie? Es gibt eine Charakteristik Rhythmus hier, dann entwickeln sich, Sie sollen entwickeln diesen Rhythmus. Es gibt hier eine in zwei Septimen-Intervallen zum Beispiel, dann sollen Sie diese Septime irgendwo nutzen und arbeiten darauf, etc. So, ich erkläre dir Maximum, dass ich kann erklären und dann bei der Student, ich zeige viel Beispiele. Mhm. Und dann der Student auch probiert es genau und dann ich korrigiere oder ich berate. Mhm. Ah, das war gut, ja, das war überzeugend hier. Vielleicht diese Modulation war nicht gut gemacht oder du musst durch die vierte Stufe gehen oder eine Anharmonie machen, etc. So, das ist, ich würde sagen, es ist immer Work in Progress, mhm, mit Improvisation. Ne?
Da, also so ein bisschen, das hat ja was ganz viel Exploratives, also ein Ausprobieren, ein Gucken, also so ein sehr, sehr selbstständig, explorativ als Student, auch Sie wahrscheinlich früher dann so arbeiten. Kann man das sich so vorstellen?
Total. Ja, ja. Abenteuer. Das ist ein Abenteuer.
Jetzt gibt es, ich weiß nicht, Sie kennen bestimmt den schönen Satz von Miles Davis, der mal gesagt hat, wenn man beim Improvisieren was falsch gemacht hat, man soll den gleichen Fehler einfach nochmal spielen, dann ist es kein Fehler mehr, dann ist es gewollt. Gibt es sowas auch in der, also bei Ihnen? Also
genau, und wie? Das heißt, wenn man einen Fehler macht, man muss profitieren von diesem Fehler, zu weiter improvisieren. Ja. Er ist total, er ist richtig, total. Ja.
Okay, aber es gibt jetzt nicht so eine Weisheit auch für Kirchenmusiker. Es gibt keinen berühmten Kirchenimprovisator, Kirchenmusiker, Improvisierer.
Ah, ich... vielleicht ja, das kann sein auch, ja. Und Lisch.
Vielleicht mit Blick auf die Uhr würde ich Ihnen gerne noch zum Abschluss zwei Fragen stellen.
Ja?
Was üben oder lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können, darf auch gerne nicht musikalisch sein?
Ja, Deutsch. Genau.
Aber das klappt ja schon ganz gut.
Es ist sehr schwer, sehr schwer. Und ich möchte absolut mehr üben und mehr lernen, aber ich muss im Land wohnen, muss ich sagen. Ich wohne in Alsace und wenn man drin der Land wohnt, ist es leichter, ich denke. Aber ja, Sprachen. Ja, Sprachen. Das ist etwas, das ich möchte wirklich mehr machen. Und ich bin nicht so begabt mit Sprachen wie ganzen Franzosen. Wir sind so schlecht damit. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Vielleicht zu faul. Und ich spiele mit meinem Modelleisenbahn. Ich habe eine große Modelleisenbahn. Aber es ist schwer für mich, damit zu arbeiten, weil ich habe nicht viel Zeit. Und, mhm. Aber ich möchte sehr effektiv sein, um eine schöne Berge zu bauen in 10 Minuten. Aber das kann nicht passieren.
Das ist wie mit dem Improvisieren auf der Orgel, es braucht Zeit, ne?
Genau. Gleich schon.
Und zum Abschluss die Frage, wenn Sie zurückdenken an Ihre Zeit im Konservatorium und jetzt aus Ihrer heutigen Sicht darauf schauen, hätten Sie einen Tipp an Ihr junges Ich von damals, um den Sie damals froh gewesen wären?
Es ist nur für mich über Leidenschaft mit Musik. Wenn man so motiviert und eine Leidenschaft hat, das ist verbunden für mich, dann man wird alles machen, Musik oder... Und in der Konservatoire, ich muss sagen, dass ich liebte alles, was ich habe gemacht dort mit ja, wunderbaren Musikern, die waren meine Professoren. Und wie, ja, ich kann sagen, dass wir haben gesprochen die gleiche Sprache zusammen. Ja, ich war nicht das Niveau von meinen Professoren, genau, es kommt darauf an, aber generell. Und dann, ich war so motiviert, über was sie haben mir gezeigt. Und das gab mir so Spaß. Das war meine Erfahrung in der Paris Conservatoire. Und generell, wenn ich war jung, ich war immer interessiert. Ah, was macht er? Ich möchte gleiches machen, ich möchte das machen, ich liebe das. Und ich war immer in Vorangehen. Und meine große Empfehlung zu den Leuten heute ist zu sagen, ich verstehe, dass sie haben Angst mit Beruf live, mit ihrem Beruf in Musik. Ja, das ist eine riesige Frage. Aber wenn man sehr gut ist, man hat immer einen Beruf.
Ja, aber das finde ich ein schönes Schlusswort. Ich finde, Leidenschaft ist doch was, worauf man sich irgendwie verständigen kann. Das ist doch irgendwie ein sehr schöner Rahmen für das Ganze. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, Monsieur Dubois. Vielen Dank, merci beaucoup.
Vielen Dank, Patrick Hinsberger. Es war sehr schön.
Dankeschön. Das war's für heute. Vielen herzlichen Dank, Vincent Dubois, für dieses Gespräch. Ich fand die Folge besonders spannend, weil sie mir eine ganz andere Sichtweise auf das Thema Üben wieder gezeigt hat und damit auch beweist, wie wertvoll es ist, sich von Zeit zu Zeit darüber auszutauschen. Die Zusammenfassung findet ihr wie immer auf www.what-is-practice.de. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann kannst du mir und der Show wirklich helfen, indem du die Folge mit deinen Musikfreunden und Bandkollegen teilst. Damit machst du es mir möglich, dass es noch viele weitere Folgen Wie übt eigentlich geben wird. Auf Steady findest du weitere kreative Übetipps und die Sonderfolgen in der Sprechstunde. Auch dazu wird es noch eine Folge in diesem Jahr geben. Einmal im Monat verschicke ich einen Newsletter mit 5 Übetipps, für den du dich kostenlos registrieren kannst. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für 2025. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Ciao, euer Patrick.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mache einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.